So viele Strophen wollte ich euch eigentlich gar nicht singen lassen, aber es ergab sich so an dem bei diesem Lied. Aber es sind ja alle gut und es ist ein Gebet, was wir gerade gesungen haben. Ich möchte mit uns nachdenken heute Morgen über Johannes 18, die Verse 19 bis 24. Also davor, das ist in dieser Nacht, als Jesus verhaftet wird, verraten. Petrus kommt davor schon mal, die Verleugnung und so weiter. Und dann geht es hier weiter. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete: Ich habe stets öffentlich und vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gesagt. Warum also fragst du mich? Frag doch die Leute, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Die wissen, was ich gesagt habe. Als Jesus das sagte, schlug ihm einer von der Tempelwache, der dabei stand, ins Gesicht und fragte: Wie kannst du dem hohen Priester so antworten? Jesus entgegnete ihm: Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise mir nach, dass es Unrecht ist. Wenn ich aber im Recht bin, warum schlägst du mich? Daraufhin sandte Hannas ihn in Fesseln zum Hohenpriester Kaiphas. Wir befinden uns in einer verhängnisvollen Nacht, einer Nacht, in der viel Bewegung in Jerusalem war. Bewegung nicht von den ganz normalen Nachtgeistern, die waren sicherlich auch unterwegs, sondern auch nicht von den Leuten, die nachts ihre Geschäfte machen, weil sie am Tag das nicht können, die gab es sicherlich auch. Aber wir begeben uns heute in ein anderes Gebiet, und zwar den Garten Gethsemane. Verschiedene Schatten huschen durch die Nacht, sie laufen in verschiedene Richtungen des hohen priesterlichen Hauses. Was ging hier vor? Beginnen wir etwas früher in dieser Nacht. Es war zwischen 10 und 11 Uhr abends. Orion, die große Winterkonstellation, ging gerade im Nordwesten unter, während ihre wichtigsten Sterne durch das helle Mondlicht noch sichtbar waren. Die Stille der Nacht wurde unterbrochen durch den Lärm von Menschen und Waffengeklirr. Orangenfarbene Flammen begannen zuckend und dolchen gleich das Dunkel des westlichen Horizonts zu durchbrechen. Bald schon betrat eine Fackelprozession den Garten Gethsemane. Judas an der Spitze einer bewaffneten Kompanie der Tempelwächter ging auf Jesus zu und sagte: Gegrüßet seist du, Rabbi. Dann gab er ihm einen Begrüßungskuss, das vereinbarte Zeichen, Jesus zu identifizieren. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Dann wurde Jesus ergriffen und zunächst in die südwestliche obere Stadt, in das Haus des Hannas gebracht. Die Kussszene, das will ich nur sagen, steht nicht im Johannesevangelium, aber wir kennen sie ja alle aus anderen Evangelien. Hannas, der hier genannt wird, der war in den Jahren 6 bis 15 nach Christus hoher Priester. Jetzt sind wir natürlich schon später, wir sind so Anfang der 30er Jahre. Also er hatte quasi ausgedient, war so ein hoher Priester, oft das auf Lebenszeit, aber die Römer hatten Hannas abgesetzt. Aber er fungierte natürlich weiter, wie wir das auch heute noch kennen, als graue Eminenz im Hintergrund. Der jetzige Hohepriester Kaiphas war der Schwiegersohn von Hannas. Und da man Jesus zunächst zu Hannas brachte, der immer noch Hohepriester genannt wurde, so wie man das ja auch bei manchen Herrschern tut, die nicht mehr an der Macht sind, die bezeichnet man und benennt man trotzdem noch mit ihrem, aus Respekt, mit ihrem Herrschertitel, und man will damit ihre Autorität wahren und nicht im Grunde untergraben. Und so war es auch hier, deshalb führte man ihn zu Hannas, und Hannas war, wenn man so will, damals dann von der jüdischen Seite das niedrigste Gericht. Jesus war Hannas gegenüber sehr zurückhaltend, denn er wusste, dass die Hauptkonfrontation später von Kaiphas und der Ratversammlung sein würde. Nun wollen wir aber hineinhören in dieses erste Verhör, und besondere Aufmerksamkeit wollen wir den Worten Jesus schenken. Das Erste, was ich festgestellt habe, es war ein sehr, sehr fragwürdiges Verhör. Denn Hannas verletzt den jüdischen Rechtsgrundsatz, der lautet folgendermaßen: Nach dem Gesetz darf die Todesstrafe nicht aufgrund eines vom Sünder abgelegten Schuldbekenntnisses verhängt werden. Also wenn ich mich schuldig spreche, heißt das ja mit anderen Worten, dürfen Sie mich nicht verurteilen, denn da müssen erst andere dazu verhört werden. Jesus erinnert mit seiner Aussage an diese Gesetzesverletzung mit den Worten: Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Und damit war er genau bei der richtigen Rechtsprechung. Mit anderen Worten sagt Jesus also: Beschafft euch das Beweismaterial gegen mich auf die gesetzlich allein zulässige Weise. Das haben sie hier so nicht getan. Also vernehmt die Zeugen, fragt die Leute, die mich gehört haben. Es ist ja euer gutes Recht, sie zu vernehmen und auf sie zu hören. Aber hört auf, mich zu verhören, weil ihr dazu gar nicht berechtigt seid. Wir merken also, hier geschehen Dinge in dieser Nacht, die im Grunde gar nicht hätten sein dürfen. Und es war so, dass ja Jesus schon im gewissen Sinne, und das wusste er auch, vorverurteilt war. Das gibt es ja heute manchmal auch schon, dass Menschen das genau wissen: Eigentlich bin ich schon vorverurteilt. Eigentlich ist das alles hier nur noch Schau, was abläuft. Denn im Grunde genommen steht das Urteil schon fest. Und das war auch damals so. Das Urteil, dass Jesus weg sollte, dass Jesus weg musste, das stand fest. Und man überlegte nur noch, wie man das am geschicktesten hinkriegen kann, sodass es einigermaßen rechtmäßig aussieht. Und dass das Volk nicht auf die Barrikaden geht, die Menschen, die viel Gutes mit Jesus und durch ihn erlebt hatten. Jesus will sich mit diesen Worten, also die er hier spricht, nicht verteidigen, denn er weiß, dass sowieso schon, ich sagte es ja bereits, über ihn entschieden ist. Aber auch hier will er entlarven und aufdecken. Und ich finde das interessant, dass er das macht, dass er ganz klar herausstellt: Hier geschieht etwas, und was hier geschieht, ist nicht rechtens. Das macht er sehr deutlich, und zwar an den Gesetzen, die sie selbst sich gegeben haben, die selbst da waren. Also ein fragwürdiges Verhör. Ein Verhör, das gar kein richtiges war, weil es überhaupt nicht auf der Grundlage dessen geschah, wie es hätte sein müssen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass Jesus sehr deutlich sagt: Das Evangelium ist keine Geheimlehre. Ich war mal irgendwo auf einer Freizeit, ich weiß gar nicht mehr genau, was das für eine Gruppe war, da gegenüber in dem Haus, da traf sich eine Gruppe von Leuten, das waren so Geheimbündler. Da konnte man nicht einfach hin und zuhören, sondern da musste man schon dazugehören. Sonst bekam man das nicht mit, was die da so gesprochen haben. Und unser einer durfte da nicht hin. Schon wenn man da ein bisschen zu nah an das Gelände von denen kam, kriegte man schon die rote Karte gezeigt. Also du hast hier keinen Zutritt. Also sowas gibt es natürlich, es gibt Geheimbünde und Jesus macht deutlich, er gehört nicht zu einem Geheimbund und er hat auch keine Geheimlehre. Er macht unmissverständlich klar, das Evangelium, die frohe Botschaft, ist kein Geheimnis. Das Gegenteil, es ist keine Geheimlehre, sondern es ist eine Lehre, die alle hören und verstehen sollen. Und Benji, du hast es ja eben schon gesagt, am Ende der Zeiten, da wird das auch dann mal wirklich so sein. Wenn Jesus hier nach seinen Jüngern und der Lehre gefragt wird, dann steckt folgender Gedanke dahinter. Es wäre natürlich gut, man könnte Jesus eine geheime Verschwörung vorhalten. Was hast du denn eigentlich so mit deinen Jüngern in den stillen Stunden beredet? War da nicht doch irgendwas bei, was nicht alle hören sollten? Was hast du ihnen da beigebracht? Bilden deine Jünger nicht doch so eine Art Geheimbund der 12 oder auch vielleicht noch erweitert durch die Frauen? Man weiß ja auch nicht genau, ob die nur das Essen machen durften damals. Jesus kann ja ganz klar antworten, ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. So heißt es hier in Vers 20. Was will ich, was können wir hier von Jesus lernen? Überall, wo das Evangelium oder wo aus dem Evangelium, so kann ich auch sagen, ein Geheimnis gemacht wird, handelt es sich nicht mehr um das Evangelium von Jesus Christus. Selbst dann nicht, wenn es sich noch so fromm und christlich anhört. Das Evangelium, sagt Jesus, ist kein Geheimnis. Das Evangelium wird offen verkündigt. Das Evangelium, zum Evangelium kann jeder Zutritt haben. Es ist nicht eine verschlossene und geschlossene Gesellschaft, die sich da über irgendetwas austauscht. Das gibt es natürlich, das gibt es auch im christlichen Umfeld und wir wissen das. Das heißt also, ich will Gott um Freimut bitten, das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft hinauszutragen oder hineinzutragen in diese Welt, wie auch immer man sagen will. Wo die Menschen unserer Dörfer, Vereinshäuser als Orte ansehen, ich meine jetzt nicht die Leute, die jetzt hier sind, also nicht euch, sondern die anderen, die nicht da sind, die aber hier ums Vereinshaus wissen und um die Vereinshäuser in den Orten. Diese Menschen meine ich, wenn diese Menschen in unseren Dörfern unsere Vereinshäuser als Orte ansehen, in denen es geheimnisvoll zugeht, dann haben wir was falsch gemacht. Also jeder darf wissen, was hier los ist. Man muss also nichts hinter vorgehaltener Hand sagen. Wir sollen gerade das Gegenteil tun von dem, dass wir es hinter der Hand halten. Wir sollen das Evangelium als frohe Botschaft lüften. Wir sollen das Geheimnis um Christus lüften, erklären, deutlich machen, damit Menschen, die es hören, auch davon ergriffen werden. Das andere können wir ja gar nicht tun, das muss der Geist Gottes tun, aber wir dürfen Zeugen sein dieses Evangeliums und das weitersagen, was wir mit Gott, was wir mit Jesus erlebt haben und auch, was uns aufgeschrieben ist in seinem Wort. Ein dritter Punkt, Jesu Fürsorge für seine Jünger. Jetzt kann man sagen, das kommt hier eigentlich ja gar nicht so vor, aber es kommt in gewissem Sinne doch vor, also in den Versen vorher, wenn ihr das Kapitel 18 mal vielleicht zu Hause nochmal in Ruhe durchlest aus dem Johannesevangelium, da werdet ihr feststellen, da kommt es auf jeden Fall vor, nämlich in Vers 12. Aber hier wird im Grunde in Kapitel 17, Vers 12 kommt es vor, wo Jesus im hohen priesterlichen Gebet ja sagt, also ich bin's und lass meine Jünger in Frieden. Aus den Worten Jesu spricht aber auch die Fürsorge für seine Jünger. Wie gesagt, im hohen priesterlichen Gebet hat Jesus das bereits gebetet. Ich habe die Jünger bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. So heißt es Johannes 17, 12. Dann bei der Gefangennahme stellt er sich wieder vor sie, das können wir in den Versen vorher lesen, also Johannes 18, sucht ihr mich, so lasst diese, meine Jünger, gehen. Das steht in Johannes 18, Vers 8. Er wird nach den Jüngern auch hier gefragt, was habt ihr eigentlich beredet? Was ist eigentlich eure Lehre? Hier ist es aber anders, als wir es oft in dieser Welt erleben, wenn zum Beispiel, das haben wir ja alle schon mal gehört oder vielleicht im Fernsehen gesehen, bei einer Fahndung jemand ins Netz gegangen ist. Dann ist es oft so, nicht immer, aber meistens, dass es die Kleinen sind, die ins Netz gehen. Und der Große, der hat sich so abgesichert oder die Großen haben sich so abgesichert, dass sie gar nicht an die rankommen, sondern haben die anderen, die Kleinen, da immer in die verschiedenen Aktionen geschickt, damit sie ja ihre Schäfchen im Trockenen haben. Aber hier ist es genau andersherum. Hier geht der große Fisch ins Netz. Der Anführer der Nazarenerbande. Hier wird Jesus gefangen. Die Jünger ist nur Beiwerk. Hier geht es wirklich darum, dass es der ist, der die ganze Sache anführt. Und nun hofft man natürlich, noch mehr zu erfahren. Das ist ja auch klar. Wenn Sie jetzt da Jesus im Verhörraum haben, dann sind Sie ganz gespannt, was wird er erzählen, was wird er noch sagen, was kommt noch dabei heraus. Aber die Verschwörung fliegt nicht auf, denn es ist gar keine. Aber der Herr lenkt in feiner Weise den Blick weg von den Jüngern und so macht er es auch bei uns. Und das finde ich toll, dass der Herr auch uns in Schutz nimmt. Genauso wie er die Jünger damals in Schutz genommen hat, so lenkt er auch von uns den Blick weg. Es geht letztlich, und das ist der letzte Punkt, der mir aufgefallen ist und den ich heute nennen will, es geht letztlich um die Wahrheit. Das steht nicht direkt im Text. Wir kennen andere Texte, wo Jesus das vor Pilatus sagt und der Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Denn das war ja immer ein Begriff, über den man gestritten hat, was ist das eigentlich? Aber im weiteren Textverlauf merken wir, es geht Jesus um die Wahrheit. Es geht da ihm darum, dass deutlich wird, was wirklich Sache ist. Zunächst bekommt er eine Backpfeife. Ist nicht die einzige, die er bekommt, aber er bekommt hier eine. Und seine Reaktion scheint nicht mit seinen eigenen Worten übereinzustimmen. Jesus hat mal von Backpfeifen was gesagt, ne? In der Bergpredigt, wir kennen die Geschichte. Er hat gesagt, wenn jemand dich auf eine Backe schlägt, was sollst du dann machen? Die andere auch noch hinhalten. Das tut er hier nicht. Ja, Jesus sagt nicht, gut, das war jetzt in Ordnung, jetzt noch auf die andere Seite. Das macht er in diesem Falle nicht. Seine Reaktion scheint von daher nicht mit dem zu übereinzustimmen, was er selbst gelehrt hat. Aber er weiß ganz genau, hier ist eine ganz andere Situation. Hier geht es nicht einfach nur darum, dass mal einer einem auf die Backe schlägt. Denn hier geht es letztlich um die Wahrheit. Und wenn ich jetzt die andere hinhalte, dann ist das kein Zeugnis für die Wahrheit. Hier geht es um Gottes Recht und nicht um menschliches Recht. Hier geht es nicht darum, dass ich vielleicht beleidigt werde, sondern hier geht es darum, dass Gott beleidigt wird und dass sein Recht verdreht wird. Und da möchte ich von Jesus auch wieder etwas lernen. Ich möchte lernen von Jesus, den Mund aufzumachen, wenn es um die Wahrheit geht. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben das eben gesungen, dass wir das ja alles machen wollen. Aber ich hatte ja diese Strophen extra weggelassen, weil ich weiß nicht genau, ob ich das einhalten kann. Also ich kann es sicher nicht einhalten, das kam auch im Lied zum Ausdruck, dass wir das selbst nicht einhalten können. Aber von daher tue ich mich manchmal mit solchen Strophen etwas schwer, auch wenn der sie geschrieben hat, sicherlich sich was dabei gedacht hat und das auch so schreiben konnte. Wir haben also festgestellt, in dieser ganzen Geschichte, auch in dem, was der Benji eben vorgelesen hat als Schriftlesung, als Jesus auf dem Weg war, ans Kreuz, also auf dem Passionsweg, da haben die Jünger ganz andere Probleme. Sie haben ihn nicht verstanden, sie haben ihn fast bis zum Schluss ja nicht verstanden. Und sie machen sich Gedanken darüber, oh, jetzt geht's nach Jerusalem, das ist gut, der Meister schlägt die richtige Richtung ein, Jerusalem ist das Zentrum, da wird er die Macht ergreifen und wir können Minister werden. Und dann überlegen sie direkt, die beiden, ne? Jakobus und Johannes, und die kommen ja auch mit der Bitte dann zu Jesus, sagen, wenn das dann so ist, ne? Also da würden wir dann schon gerne rechts und links, ne? Direkt neben dir, ist ja doch klar. Und dann regen sich die anderen auf, die das dann mitkriegen. Ist auch logisch, kennen wir alles, ist ja alles nichts, was uns fremd ist. Die regen sich dann auf, ach, was soll das denn? Und was ist mit uns? Und so weiter und so fort. Also jeder möchte gerne natürlich dann auch seinen Titel haben, seinen Rang haben und irgendwo auf der Leiter nach oben klettern. Ich habe das auch immer wieder erlebt, unter uns in der Gemeinde, und zwar auch in der Gemeinschaftsbewegung. In der Kirche ist das nicht so ein Thema, aber in der Gemeinschaftsbewegung schon die Lehre der Heiligung. Ich habe das immer mal Heiligungsleiter genannt. Und da kann man auch ganz schön hochklettern und kann von oben gucken und kann sagen, ich bin schon mal hier, ja, auf der Stufe, du bist noch kratzt noch da unten rum, aber naja, du wirst schon noch hier hinkommen. Sagen manchmal die Leute, ach, warte mal ab, du kommst da auch noch hin. Irgendwann bist du auch dann da. Ja, das ist genau diese Haltung, die, finde ich, hier beschrieben wird. Genau die Haltung, dass man hochklettert, dass man irgendwo oben ist. Und je höher man ist, umso tiefer kann man fallen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir echte Demut lernen. Und darum geht es ja auch im Grunde in diesem Text, vor allen Dingen in der Schriftlesung, um echte Demut. Jetzt ist es mit der Demut wieder so, wir sind ja ganz gewiefte Leute, jetzt haben wir aus der Demut wieder eine Leistung gemacht und überlegen jetzt, wie kann ich das anstellen, dass ich am demütigsten bin? Wie kann ich am besten unterm Teppich hergehen? Ja, und überlegen dann ganz krampfhaft, wie wir das wohl machen. Könnt ihr alles in der Pfeife rauchen, kommt alles nicht an bei Gott. Gott sieht uns genau, wie wir sind, er kennt unsere Motive. Für Menschen können wir das alles machen, bei Menschen können wir auch wunderbar dastehen oder auch nicht. Aber vor Gott sieht das alles ganz anders aus. Und das ist gut so. Darüber habe ich mich immer gefreut. Da freue ich mich auch jetzt drüber. Manchmal haben Leute Urteile über einen, auch fromme Leute. Na, der ist nicht richtig, der hat das nicht gesagt und das nicht gesagt. Und das hätte er eigentlich noch gemusst und so weiter. Dann denke ich immer, okay, Gott, du weißt, dass ich es ehrlich meine. Und ich muss vor dir Rechenschaft ablegen einmal. Und glücklicherweise nicht vor einem Gemeinschaftsvorstand oder irgendeinem Gremium, Presbyterium, sondern allein vor Gott, dem Herrn. Und das kann uns auf der einen Seite ganz froh machen, es kann uns auch erschrecken, soll uns sogar erschrecken, dass Gott letztlich alles weiß. Auf der anderen Seite ist es etwas sehr Befreiendes, wenn ich weiß, das ist einer, der weiß alles, der kennt mich ganz durch und durch. Und er weiß ganz genau, wie ich es meine. Natürlich werde ich immer wieder und jeden Tag schuldig an ihm. Und das darf ich ihm auch bekennen. Und er ist treu und gerecht, so heißt es, dass er mir auch die Schuld vergibt. Aber er ist auch der, der zu uns Mensch als Mensch gekommen ist, um einfach zu wissen, wie sich das anfühlt, Mensch zu sein. In einer Welt, wo man gehasst wird, in einer Welt, wo es ums Essen und Trinken geht, um einer Welt, wo es um ganz normale Bedürfnisse geht. Und das finde ich schön und super an Gott, und deshalb freue ich mich, zu diesem Gott und Vater Jesu Christi zu gehören, der das gemacht hat, der den Himmel verlassen hat, auf diese Erde gekommen ist, um zu sehen, wie das ist. Und nicht allein bis dahin, wie heißt es im Philipperbrief, in diesem Lob des Paulus, Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er ist noch viel, viel weiter gegangen. Und er ist deshalb so weit gegangen, damit du und ich diesen Weg nicht gehen müssen, sondern bei ihm sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, dafür will ich dir danken, dass du so gehandelt hast, dass du auch heute noch so handelst an uns. Ich will dir danken, dass du uns durch und durch kennst, dass wir dir nichts vormachen können, aber auch nichts vormachen müssen. Und so dürfen wir dich immer wieder bitten, dass du dich erbarmst, und du hast dich erbarmt und machst das auch immer wieder deutlich. Und so rufen wir zu dir und danken dir von Herzen für dieses dein Erbarmen. Wir danken dir für deine Gnade. Amen.
Vielen Dank, Eberhard. Wir antworten auf diese Predigt mit einem gemeinsamen Gebet oder mit einem Gebet. Und wir haben zunächst dazu eine Zeit von etwa 2 Minuten Stille, in der ich euch einlade, all die Gedanken, die euch jetzt bei der Predigt gekommen sind, all das, was euch durch den Kopf geht, damit vor unseren Schöpfer zu treten, ihn zu bitten, ihm zu bekennen, ihn zu loben. Ich weiß es nicht. Und im Anschluss beende ich dann diese Gebetszeit und wir beten dann noch gemeinsam das Vaterunser.